Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 5b begrüßen die Kirchenräte die Gemeinden, alle an den Geräten zu Hause und alle Gäste. In diesem Gottesdienst möchten wir das Abendmahl feiern. Er wird von Pastorin Franke geleitet. An der Orgel begleitet uns Rita Tüchter. Die Türkollekte ist für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim bestimmt. Nächsten Sonntag predigt hier um 10 Uhr Pastorin Franke. Anschließend ist Kirchencafé, dann ist die Türkollekte für die Tschernobyl-Hilfe bestimmt. Noch ein paar Hinweise. Am 6. und 7. September können jeweils Sachspenden in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr im altreformierten Gemeindehaus für die Rumänien-Hilfe abgegeben werden. Bei Fragen oder Sonstiges bitte an mich wenden. Der Seniorentreff lädt alle Interessierten zum nächsten Seniorennachmittag ein. Am Mittwoch, den 14. September, auf dem Ahrenshof. Bitte meldet euch bei Albert Ahrens an. Herzlich willkommen. Auf der Ablage liegt die August-Ausgabe des Grenzboten und Jugendboten aus. Es sind reichlich Exemplare da, es können sich gerne alle Gottesdienstbesucher bedienen. Vortragsabende Uelsen lädt wieder ein zu einem Vortrag am Mittwoch, den 31. August 22 um 20 Uhr in der altreformierten Kirche Uelsen. Pastor Gottfried Rühle, Upplengen, Remmels, wird ausgehend von 2. Petrus 1, 12 bis 21 die Frage behandeln, Gottes Wort Mythos oder Wirklichkeit. Einladung zur Herbstversammlung des Frauenbundes. Am Samstag, den 10.09. um 14.30 Uhr findet die Herbstversammlung des Frauenbundes in der evangelisch-altreformierte Kirche Gemeindehaus Emlichheim statt. Ein Referent von Open Doors spricht zum Thema, wo der Glaube viel kostet, die mutigen Frauen der verfolgten Kirche. Open Doors ist ein überkonfessionelles christliches Hilfswerk und steht seit 1995 im Dienst der verfolgten Christen weltweit. Alle interessierte Frauen sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf einen interessanten Nachmittag und ein freudiges Wiedersehen. Die reformierten Abkündigungen aufgeboten und der Fürbitte der Gemeinde empfohlen werden Gerhild Wellmer, geborene Wesseling, und Roland Wellmer, beide wohnhaft in Nordhorn. Die ökumenische Trauung durch Pastor Matthias Köster und Pastorin Eva Maria Franke findet am 3. September um 15.30 Uhr in der reformierten Kirche in Lahr statt. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst sollen gleich um 11.30 Uhr in der reformierten Kirche Leon Lukas und Jon Niekamp von Pastorin Franke getauft werden. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen. Nächsten Sonntag laden wir zum Gottesdienst in die reformierte Kirche ein. Es predigt dann Predigerin im Ehrenamt Annegret Lambers. Die Kollekte ist dann für den Frauentreff vorgesehen. Im Anschluss laden wir dann zum Kirchencafé ein. Jetzt wünschen wir uns einen gesegneten Gottesdienst.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir wollen uns sammeln im stillen Gebet. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Yeah. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns als Eingangslied miteinander singen, Psalm 66, die Strophen 1, 2 und 7. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du kennst uns gut, du weißt, wer wir sind. Du weißt, wir haben manchmal ein gutes, manchmal ein schlechtes Gewissen. Mal sind wir zufrieden und dann doch wieder unzufrieden. Manchmal fühlen wir uns sicher und dann sind wir verunsichert. Auch in unserem Glauben. Manchmal haben wir Zweifel, manchmal spüren wir, ja, unser Glaube ist fest. Du kennst uns, guter Gott, du weißt, was uns bestimmt in unserem Leben. Du kennst unsere Familienverhältnisse, du weißt auch, wenn wir einsam sind. Du weißt, wenn es uns gut geht oder wenn wir in Verlegenheit sind. Du weißt, ob wir zum engen Kreis, zum harten Kern der Gemeinde gehören oder eher am Rande der christlichen Gemeinde stehen. Herr, wir sind unterschiedlich, aber jetzt vor dir hier sind wir doch bei allen Unterschieden darin gleich, dass wir alle vor dir und auch untereinander im Unrecht sind, dass wir alle sterben müssen, dass wir alle ohne deine Gnade verloren wären, aber auch darin gleich, dass deine Gnade uns allen verheißen und zugewendet ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. In seinem Namen bitten wir dich, vergib uns alle Schuld, alles, was uns von dir trennt. Amen. Aus Psalm 116 kommen folgende Worte des Trostes und der Gnade. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Wenn ich schwach bin, so hilft dir mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Amen. Wir hören als Weisung Worte aus dem Epheserbrief, Epheser 2, die Verse 4 bis 10.
Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren, aufgrund unserer Verfehlung. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unseren Leben entsprechend führen können.
Lasst uns auf die Weisung antworten mit Lied 391, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, mit großer Liebe hast du uns geliebt. Großes, reiches Erbarmen erweist du uns. Wir bitten dich nun um deinen guten Geist für diesen Gottesdienst. Öffne unser Herz, dass wir dein Wort begreifen und verstehen, nicht nur hören, sondern auch lernen. Erleuchte uns mit deiner Lehre. Verknüpfe unser Herz mit deinen Geboten. Hilf uns, dich zu lieben und dich zu achten und zu ehren und auch unsere Mitmenschen, ihnen so zu begegnen, dass wir einander achten und ehren. Wir bitten dich im Namen Jesu Christi, hilf uns, dass wir unseren Glauben stärken. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 18. Kapitel, die Verse 9 bis 14.
Das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zolleinnehmer. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und entziehe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch, der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht, im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Amen.
Lasst uns als Predigtlied singen das Lied 346, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Liebe Gemeinde, als Predigtext hören wir einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 21, die Verse 28 bis 31. Jesus Christus sagt: Was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete: Ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn. Der antwortete: Ja, Herr. Aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten: Der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert. Selbst dann habt ihr Johannes nicht geglaubt. Amen. Liebe Gemeinde, die Aufgabe einer Predigt ist es, die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen zu verkünden. Grundlage einer Predigt ist immer ein Bibeltext, denn die Bibel bezeugt Gottes Wort und Willen. Die Bibel ist Zeuge des Evangeliums, was auf Deutsch dann nichts anderes heißt als gute Nachricht. Zur Verkündigung der guten Nachricht sind die Aussagen des Predigttextes in die Gegenwart zu übertragen, zu übersetzen. Das heißt, Ziel der Predigt ist, den Predigthörerinnen und Hörern zu sagen, was der vor Hunderten von Jahren geschriebene Text heute den Menschen zu sagen hat. Welche gute Nachricht hier und heute uns überbracht wird. Dazu müssen wir in Erfahrung bringen, was der Text zur Zeit seiner Abfassung aussagte. Und dann kann man feststellen, was diese Aussagen in unserer Zeit für uns bedeutet. Dabei gilt: Aus den Aussagen des Textes sind je nach Situation auch mal andere, neue Schlüsse zu ziehen. Das biblische Zeugnis steht fest, ja. Aber schon zur Zeit ihrer Niederschrift waren es vier Evangelien, die Zeugnisse über das Leben und Sterben, Auferstehen Jesu Christi abgelegt haben. Aber diese vier verschiedenen Autoren der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben für vier verschiedene Leserschaften geschrieben, hatten andere verschiedene Gemeinden im Blick und dann entstanden vier Zeugnisse über Jesus Christus mit teilweise unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir spüren also, das Wort Gottes ist lebendig und es kann von Situation zu Situation dann auch ein wenig andere Akzente setzen. Einige Aussagen über den Glauben an Jesus Christus sind festgelegt worden, wie zum Beispiel die Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir nachher auch wieder im Taufgottesdienst in der reformierten Kirche sprechen werden. Da wurden Bekenntnisaussagen festgelegt aufgrund des biblischen Zeugnisses. Und Bekenntnistexte, unser Heidelberger Katechismus und Ähnliches, sie sind auch schon Richtschnur des Glaubens, könnten aber auch, sollte man neue Erkenntnisse aus dem biblischen Zeugnis gewinnen, geändert werden. Kein Bekenntnistext steht felsenfest. Alle Bekenntnisse können auch wieder verworfen werden. Wenn sich der Lebensbezug der Menschen ändert, können sich auch die Schlüssel verändern, die wir aus der Botschaft der biblischen Texte zu ziehen haben. Langer Rede, kurzer Sinn, betrachten wir unseren Predigttext aus dem Matthäusevangelium also jetzt zweimal. Versuchen wir zunächst zu erfassen, worum es damals ging, und dann fragen wir, was der Text uns heute zu sagen hat. Und dann werden wir auch wieder spüren, wie lebendig das Wort Gottes ist. Die Situation damals war nach dem Zeugnis des Evangelisten Matthäus geprägt von der Auseinandersetzung um die Person des Rabbis Jesus aus der Stadt Nazareth. Er war predigend und heilend durch das Land gezogen und nun nach Jerusalem gekommen. Unter dem Jubel vieler Menschen war er in die Stadt eingezogen, denn sie hielten ihn für einen großen Propheten, wenn nicht sogar für den erwarteten, erhofften Messias, den Gesalbten Gottes, der den Menschen Erlösung, Rettung bringen sollte, der das Reich Gottes aufrichten sollte. Dieser Jesus aus Nazareth hatte erstmal alle Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben, weil er Geschäftemacherei als unangemessen für das Gotteshaus ansah. Er hat Blinde und Gelähmte geheilt. Und nun kam er wieder in den Tempel und lehrte. Da suchten die führenden Priester und die Ratsältesten des Volkes das Gespräch mit ihm. Diese Leute waren Mitglieder des jüdischen Hohen Rates, der höchsten jüdischen Behörde für Religions-, Rechts- und Verwaltungsfragen. Sie musste es interessieren, wenn da ein Lehrer und Prediger auftrat, der in der Bevölkerung für Aufregung sorgte. Im Laufe der Diskussion mit ihnen erzählt Jesus den Priestern und Ratsältesten nun die Geschichte vom Vater mit den zwei Söhnen. An ihrem Beispiel diskutiert Jesus mit seinen Gesprächspartnern die Frage, wer tut den Willen Gottes? Wer tut den Willen Gottes, liebe Gemeinde? Der Mensch, der wie der erste Sohn in der Geschichte zunächst "Nein, ich will nicht" sagt zu der Anordnung seines Vaters, ihr dann aber doch folgt? Oder der andere Sohn, der zwar "Ja, ja" sagt, aber seinen Worten keine Taten folgen lässt? Wer tut den Willen Gottes? Die Priester und Ratsältesten können nicht umhin zu sagen, ja, der Erste. Der trotz gegensätzlicher Aussage sich dann doch an die Arbeit macht, der tut den Willen Gottes. Nicht der, der es bei scheinheiligen Lippenbekenntnissen bewenden lässt. Nach dieser Antwort der Priester und Ratsältesten macht Jesus deutlich, wen er mit den Personen in der Geschichte tatsächlich meint. Die Zolleinnehmer und die Huren sind wie der erste Sohn, der Nein sagt, aber dann doch handelt. Dem zweiten Sohn, der Ja-Ja sagt, aber nicht handelt, entsprechen die Priester und Ratsältesten. Zolleinnehmer, das waren Beamte, die im Namen des römischen Staates Zoll einhoben. Sie bekamen keinen Lohn vom Staat, sondern lebten von dem Geld, das sie auf die festgesetzten Steuern aufschlugen. Dabei waren sie nicht immer ehrlich und hatten deshalb auch ein schlechtes Ansehen. Huren, prostituierte Frauen, die freiwillig oder gezwungen ihren Körper gegen Geld ihrer Kundschaft zum Geschlechtsverkehr anboten, wurden dafür auch verachtet. Das ist ja bis heute so, wobei man sich die Frage stellt, wenn überhaupt das Ganze zu verachten ist, wer ist da mehr zu verachten? Die Frauen oder die Kunden, die das älteste Gewerbe der Welt immer noch am Laufen halten. Aber wie dem auch sei, Zolleinnehmer und Hurenprostituierte werden durch Jesus mit den Leuten aus der Führungsschicht des jüdischen Volkes, diesen in ihren Augen Vorbildern an Rechtschaffenheit und Rechtgläubigkeit, verglichen. Die am Rand mit denen in der Mitte, mit denen an der Spitze. Die ganz unten mit denen an der Spitze. Und die Priester und Ratsältesten müssen es sich gefallen lassen, mit dem in ihren Augen Abschaum der Gesellschaft verglichen zu werden. Tja, und das Ergebnis des Vergleichs? Diese Vorbilder an Rechtschaffenheit und Rechtgläubigkeit werden aufgefordert, sich die Außenseiter der Gesellschaft zum Vorbild zu machen. Und was ist das Vorbildliche an den Zolleinnehmern und den Huren? Johannes der Täufer hatte als Vorläufer Jesu, als der, der die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereitet hat, gepredigt, dass man sein Leben ändern soll zum Besseren, weil das Reich Gottes nahe ist. Die Zolleinnehmer und Huren, sie haben auf die Botschaft von Johannes dem Täufer gehört, sie haben ihr vertraut, haben ihr Leben geändert, haben nach Gottes Willen gehandelt. Dies bringt sie auf den Weg in die Königsherrschaft Gottes, in den Herrschaftsbereich, in dem sich Gottes Wille durchsetzt. Und was ist der Fehler bei den Priestern und Ratsältesten? Sie glauben, ihr Verhältnis zu Gott sei in Ordnung. Wenn sie sich mit den Lippen zu ihm bekennen, wenn sie nach außen hin ein frommes Leben führen, aber letztlich Gott nicht wirklich von Herzen leben und ihre Mitmenschen auch nicht wie sich selbst. Jesus betont, dass es eben darauf ankommt, liebe Gemeinde, aus dem Glauben heraus auch zu handeln. Entscheidend für den Weg in das Reich Gottes ist erstens der Glaube, der dann aber zweitens auch ein glaubwürdiges Handeln nach sich zieht. Zuerst ist das Vertrauen darauf wichtig, dass ein Mensch von Gott aus Gnade angenommen ist, aber dann folgt das Handeln aus Dankbarkeit für die annehmende Gnade Gottes. Gott will keine hohle Fassade scheinheiliger Frömmelei, hinter der sich unglaubwürdiges Denken, Reden und Tun verbirgt. So, liebe Gemeinde, das war jetzt der erste Teil, nun folgt der zweite. Was hat der Text uns heute zu sagen? Es ist eben dies, Gott will keine scheinheilige Frömmelei, sondern einen Glauben, der auch glaubwürdig handelt. Und wie handelt man glaubwürdig? Wer handelt glaubwürdig? Glaubwürdig handeln, das geschieht dann, wenn man nicht nur von Frieden redet, sondern auch für Frieden sich einsetzt. Auch mal etwas dafür opfert. Die, die glaubwürdig handeln, das sind die, die solche Menschen nicht verachten, die am Rande der Gesellschaft stehen, weil sie anders sind, weil sie fremd erscheinen. Glaubwürdig handeln die, die das Andersartige an anderen Menschen als Bereicherung sehen und nicht als Bedrohung. Glaubwürdig handeln die, die sich für Gleichberechtigung aller Menschen einsetzen und niemanden die Menschenrechte absprechen. Nicht glaubwürdig handeln die, die sich im Recht fühlen, es aber nicht sind. Die nicht sehen, dass Freiheit etwas ist, auf das alle Menschen ein Recht haben. Es sind die, die meinen, egal ob als Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgruppe, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Und darum alle, die nicht so glauben, so denken, reden und handeln wie sie, verurteilen. Liebe Gemeinde, für uns hier und heute ist aus der Geschichte von den Vater mit den zwei Söhnen und mit der Auslegung Jesu dieser Geschichte folgender Schluss zu ziehen. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht beim Urteilen, Beurteilen, Verurteilen anderer Menschen. Ganz, ganz vorsichtig. Denn es könnten gerade die anderen sein, die der Wahrheit des Evangeliums näher kommen als wir. Unser Predigttext ist ein Aufruf zur Veränderung, zur Hinterfragung auch alter Gewohnheiten. Es ist ein Ruf in die Freiheit der Kinder Gottes. Wir sind eingeladen in die Freiheit der Liebe Gottes. Wir dürfen uns darüber freuen, dass alle Menschen, auch wir und auch die, von denen wir es vielleicht am wenigsten erwarten, Zugang zu Gottes neuer Welt finden. Zugang zu Gottes neuer Welt ohne Schmerz, Leid und Tod durch das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Wenn wir nun gleich Abendmahl miteinander feiern, wenn wir nachher zwei Kinder taufen, dann bekommen wir ein deutliches, mit allen Sinnen spürbares Zeichen eben dafür, dass wir von Gott angenommen sind, eingeladen sind in die Freiheit der Liebe Gottes. Wir dürfen uns freuen, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied 213, die Strophen 1 bis 3. das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch lebendig bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Liebe Gemeinde, wir sind versammelt, um in der Gemeinschaft des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung das Abendmahl unseres Herrn Jesus Christus zu feiern. Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er dann auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern das heilige Abendmahl, damit wir durch seine Gaben getröstet und gestärkt werden. Wir sind gewiss, Jesus Christus ist auch für uns geboren, für uns gestorben und auferstanden. Gott schenkt uns seine Liebe. Zum Zeichen dafür hat er uns das Abendmahl gegeben, das wir nun im Vertrauen auf seine Zusage mit Dank und Freude empfangen wollen. Lasst uns beten. Schöpfer des Lebens, wir loben dich. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Schöpfer des Lebens, wir loben dich. Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes. Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden. Und wie aus den Körnern das Brot, aus den Trauben der Saft geworden ist, so mache aus uns eine Gemeinde, ein Zeichen des Friedens für diese Welt. Amen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Nehmt und esst, spricht unser Herr Jesus Christus, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. der Danksagung, mit dem wir Dank sagen, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Nehmt, trinkt alle daraus, gedenkt und glaubt, dass das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus vergossen wurde zur Vergebung unserer Sünden. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns beten. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Darum soll mein Mund des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Lasst uns singen, Lied 432, die Strophen 1 bis 3.
Amen.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, der du uns in Jesus Christus, deinem Sohn, die Sünden vergibst und ewiges Leben schenkst, erhalte uns und unseren Kindern die Predigt deines Wortes, dass dein Heiliger Geist dadurch den Glauben erweckt und stärkt. Hilf uns, die sichtbaren heiligen Wahrzeichen und Siegel des Evangeliums, die Taufe und das Abendmahl zu bewahren und mache uns im Leben wie im Sterben des einzigen Trostes gewiss, dass wir nicht uns selbst, sondern Jesus Christus gehören. Wir bitten dich für alle, die Macht haben und die Völker regieren. Gib ihnen Weisheit, Redlichkeit und den Willen zur Gerechtigkeit, damit Lüge, Hass und Rache ein Ende nehmen. Gib Frieden, Herr, wir sehnen uns nach deinem Frieden. Versammle, schütze und erhalte deine Kirche bei uns und überall in der Einigkeit des Glaubens. Segne alle Dienste der Lehre, der Liebe und der Leitung. Mache Menschen bereit zur Mitarbeit und segne alle, die in der Gemeinde tätig sind. Dein Heiliger Geist begleite und leite Gerhild und Roland auf ihrem Weg zur kirchlichen Trauung. Lass sie spüren, dass deine Liebe ihnen die Kraft gibt, einander zu lieben. Guter Gott, wir bitten dich, vollende dein Reich in Herrlichkeit, da wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, loben und anbeten in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte singen wir dann als Schlusslied das Lied 170, die Strophen 1 bis 4. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.